Hallo und willkommen in meinem Podcast Wissenschaft, Journalismus und Gesellschaft, Teil 2 von Täter, Motiv und Veranlagung. Die Mordserie des NSU und ganz speziell von dem hier betrachteten Uwe Mundlos ist beispiellos, obszön und in ihrer Menschenverachtung unbeschreiblich. Bei der Aufklärung wurden erhebliche Fehler gemacht, teilweise beabsichtigt, teilweise unbeabsichtigt. Wir werden es nicht erfahren. Man hatte uns rückhaltlose Aufklärung versprochen. Wir warten bis heute darauf. Die beiden schwerwiegendsten Fehler sind keine oder mangelhafte Zusammenarbeit der Behörden und als zweites das Festlegen auf die organisierte Kriminalität und die Suche nach dem Täter oder den Tätern in diesem Umfeld. Der viel zu spät, nach meiner Meinung, hinzugezogene Profiler und andere Experten, die sich mit Persönlichkeit von Tätern auseinandersetzen, Alexander Horn, schreibt und sagt, die Art der Aufklärung hat damit zu tun, dass die Ermittler Jahre in einen anderen Ermittlungsansatz investiert hatten, den der organisierten Kriminalität. Und es hat viel mit der Unfassbarkeit dieser Taten zu tun. Zwei Männer fahren durch Deutschland, um Menschen zu erschießen, die in ein bestimmtes Raster passen. Männlich, türkisches Erscheinungsbild, Kleingewerbebetrieb, möglichst allein im Laden. Allerdings sagt er auch, bei aller gerechtfertigten Kritik an den Ermittlungsorganen, man muss die Außergewöhnlichkeit der Serie berücksichtigen. Den Vorwurf, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind gewesen, teilt Alexander Horn nicht. Es hätte eher etwas mit einem Mangel an Fantasie zu tun. Auch wenn das Ausmaß nicht dasselbe ist, ein wenig sei es wie beim 11. September. Bevor die Attentate geschahen, hätte sich nie jemand etwas derartiges ausgemalt. Ich denke, wir alle nicht. Ein Punkt, der Alexander Horn und seinem Team von Anfang an gestört hatte, war das Beibehalten der Waffe. Die immer weitere Verwendung ein und derselben Waffe bringt als Polizei erst auf diesen Zusammenhang. Sie stellt das verbindende Glied dar in dieser Serie. Das ist eine Verhaltensweise, die wir schwer zu erklären fanden, gerade wenn die Taten im Kontext von organisierter Kriminalität gestanden hätten. Dann wäre deren Interesse ja, im Verdeckten zu arbeiten, jenseits des Rampenlichtes und jenseits der polizeilichen Ermittlungen. Für Alexander Horn reduzierte sich im Grunde genommen alles auf die Frage der Opferauswahl. Wenn man der Meinung ist, es hätte etwas mit organisierter Kriminalität zu tun, dann sind die Opfer nicht zufällig oder situativ ausgewählt, sondern gezielt. Und diese Personen müssen, in Anführungszeichen, weg. Wenn man aber auf eine situative Opferauswahl geht, dann sind die Opfer austauschbar, bis zum gewissen Maß. Eine andere Motivlage, eine fremdenfeindliche Motivlage. Die Waffe ist sozusagen die Botschaft. Uwe Mundlos war ein Psychopath, ein Soziopath, oder auch beides. Einen Menschen klar in diesen Mustern zu erfassen, ist sehr schwer bis unmöglich. Lydia Behnecke, Kriminalpsychologin und Autorin, beschreibt die Psychopathie wie folgt. Ein typisches Vorurteil ist, dass jemand, der eine besonders grausame Tat begeht oder auch ein Serienmörder ist, automatisch ein Psychopath wäre. Automatisch wären hingegen auch alle psychopathischen Menschen potenzielle Killer. Und das ist sicherlich nicht so. Eigentlich hat diese Lust am Töten nicht zwangsläufig mit dem wissenschaftlichen Konstrukt der Psychopathie zu tun. Es ist eine Mischung von Eigenschaften, die bei wenigen Menschen in der Bevölkerung stark ausgeprägt zusammen auftreten können. Einige Beispiele aus der in Teil 1 benannten Psychopathie-Checkliste von Robert Hare, die man Mundlos zuschreiben könnte, wäre ein Mangel an Gewissen oder Schuld, unzureichende Verhaltenskontrolle, antisoziales Verhalten, Missachtung von Regeln und Verboten, fehlende Empathie, Gefühlskälte, Stimulationsbedürfnis, auch Erlebnishunger genannt. Psychopathen wird schnell langweilig. Und frühe Verhaltensauffälligkeiten, wie sie ja auch zumindest im Nachhinein erkennbar waren. Dazu kamen zu der Zeit sicherlich auch bei vielen fehlende und realistische Lebensziele. Profiler wie Alexander Horn und viele andere versuchen aus dem, was sie über einen Täter, in diesem Fall einen Serienmörder, wissen, bestimmte Dinge herauszufinden. Wie konnte es denn dazu kommen, dass jemand tatsächlich zu so einem Monster wird? Mögliche Indikatoren in der Entwicklung wären beispielsweise Missbrauch, in diesem Fall dazu nichts bekannt, Vernachlässigkeit durch Gleichgültigkeit oder Abwesenheit der Eltern oder der Familie oder auch der Freunde, eine dysfunktionale Familiendynamik, auch darüber ist nichts belegt bekannt, Gewalt, Desensibilisierung durch Miterleben und soziale Isolation, eine Entfremdung, geringes Selbstwertgefühl und Wunsch nach Macht und Kontrolle. Der Spiegel schrieb, aus seinen Taten, die von Uwe Mundlos, spricht eine Brutalität, die ihm Freunde anfangs nicht zutrauten. Ihnen zufolge begann Mundlos Radikalisierung in der späten Jugend. Er liebte und pflegte sein Fahrrad, mit dem er durch Jena radelte, spielte Räuber und Gendarm, sah im Kino Indianerfilme. Aber er zündelte auch im Wald oder am Steinbruch, bewarf Passanten aus seinem Versteck mit Erbsen und gab tatsächlich auch, wenn man dem Glauben schenken darf, Nachhilfe in Mathematik. Welcher Art Täter war er denn nun? Die Kriminologie unterscheidet zwischen organisierten und unorganisierten Tätern. Der organisierte Serienmörder plant seine Taten und ist sich deren Auswirkungen bewusst. Lange bevor er den ersten Mord begeht, wird er von Gewaltfantasien beherrscht, in denen er sich zunehmend brutale Handlungen ausmalt. Doch zunächst hindert ihn die Tötungshemmung. Die Tötungshemmung ist nicht angeboren, sondern sie wird kulturell vermittelt. Im Laufe der Zeit lernte er jedoch die Anwendung von Techniken, um diese Hemmschwelle zu überwinden. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Entmenschlichung seiner Opfer oder die Opfer des NSU, indem denen humane Eigenschaften aberkannt werden und sie wie eine Sache behandelt werden. Dieses Video, was in Teil 1 beschrieben wird, deutet auf diese Obszönitäten hin. Die NSU-Morde entziehen sich oberflächlich einer Kategorisierung kriminologischer Überschriften aufgrund ihrer Monstrosität, Brutalität und ihres Sadismus. Terroristen, Sektierer, Sadisten und oder Serienmörder sind Vokabeln, die hier verwendet werden können. Es gibt keine allgemein gültige Typisierung von Tätern. In der Freiburger Kohortenstudie wird es wie folgt beschrieben: Der missionsorientierte Typ, der visionäre Typ, der hedonistische Typ und der machtorientierte Typ. Die Taten von Mundlos und des NSU deuten auf missionsorientierte Verhaltensweisen hin. Die potenziellen Zielgruppen und Opfer zeichnen sich durch irgendein gemeinsames Merkmal aus oder mehrere Merkmale: Geschlecht, Haarfarbe, Beruf, Alter, Religion. Aus der Sicht des Mörders handelt es sich bei ihnen um sozial unerwünschte Individuen. In der Zeit damals, spätestens seit 2011, kam noch eine unbekannte Dimension dazu, die als Rechtsterrorismus bezeichnet werden kann. Spekulationen, abwertende Berichterstattung zu einzelnen Opfern und Taten sowie Fehleinschätzungen der Behörden waren an der Tagesordnung. Das Motto hätte lauten können: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. So kann man das Herumirren der Behörden, der Gesellschaft und auch des Journalismus in der Zeit zwischen dem ersten Mord und dem Ende des NSU beschreiben. Den Tätern wurde es in diesem Kontext der Unwissenheit leicht gemacht. Die Süddeutsche Zeitung schrieb während der Prozessbeobachtung: Selbst wenn Bönhardt und Mundlos an einer psychopathischen Störung gelitten hätten, kann von einer solchen Diagnose nicht automatisch auf ein Motiv geschlossen werden. Auch Psychopathen könnten aus rassistischen Motiven morden und ob sie psychisch krank oder gesund waren, sei für die Schuld oder Unschuld der Angeklagten im NSU-Prozess irrelevant. Posthum eine oder mehrere Diagnosen zum Mund loszustellen, ist aufgrund dessen, was über ihn bekannt ist, zumindest Spekulation. Wenn man davon ausgeht, dass Soziopathen ihre Taten als Mittel zum Zweck ansehen und irgendwann völlig enthemmt handeln, kommt das mundlos Persönlichkeit nahe. Der Unterschied zwischen Soziopathen und Psychopathen könnte darin liegen, dass Soziopathen durchaus Gefühle besitzen, diese jedoch nicht unter Kontrolle haben. Wobei besonders Angst und Wut ihnen schnell entgleiten. Sie werden leicht nervös, fühlen sich ausgegrenzt, beleidigt oder falsch behandelt und tendieren zu impulsiven und aggressiven Verhalten, sodass sie oft am Rande der Gesellschaft leben, keinen Beruf und auch keine solide Partnerschaft haben. Somit blieb dem Profiler natürlich auch nichts anderes übrig, im Ermittlungsstand 2006 zunächst die Frage nach der Opferauswahl zu stellen. Nach Alexander Horn wurden die Opfer zwar bewusst ausgewählt, jedoch nicht als Individuum, welches eliminiert werden musste, was der organisierten Kriminalität entsprochen hätte, sondern repräsentativ für männliche Ausländer. Das ist und war ein entscheidender Unterschied. In der Fallanalyse aus 2006 ergibt sich für Horn und die BAO, bedeutet besondere Aufbauorganisation in öffentlichen Institutionen, in diesem Fall die BAO Bosporus, folgendes Täterprofil ausgehend auch von der Möglichkeit zweier Täter. Psychopathische Persönlichkeit, ablehnende Haltung gegenüber Türken, gegebenenfalls Nähe zur rechten Szene und von deren Schwäche sogar enttäuscht, entwickeln eine Vorstellung einer eigenen Mission, Allmachtsfantasien und Taten in sich verkürzenden Zeitabschnitten. Das klingt im Nachhinein sehr simpel und eindeutig. Man könnte sagen, ja, aber das war doch bekannt irgendwann. Korrekt, aber Profiler richten sich danach, was in den nach neuesten Erkenntnissen bekannten Umständen zu suchen ist. Was hätte also zu dem Zeitpunkt bekannt sein können und benutzt werden müssen? Der oder die Täter waren organisiert. Der Grad der Planung der Tat im Vorhinein beweist das. Sie waren nach Einordnung der Motivlage ihrer Triebfeder auf einer Mission. Ein klassisches Nachtatverhalten, also spezielles Verhalten nach der Tat gegenüber den Opfern, konnte nicht erkannt werden. Psychopathie oder Soziopathie unterliegen und unterlagen der subjektiven Einschätzung. Ein Modus operandi, das Mittel zur Tat gleich oder verändert, notwendige Handlungen waren erkennbar. Die klassische Signatur der Serienkiller, also Motiv oder Motivlage aus innerem Erleben während und nach der Tat, waren nicht bekannt oder erkennbar. Die Lage eskalierte, sich verkürzende Zeitabständen der Taten sind historisch belegt. In meinem Blog fachjournalismus.podcaster.de ist ein Skript hinterlegt, in dem ich die benutzten Quellen beschrieben habe und weitere Informationen zum Download bereitstehen. Es hat sich leider der ein oder andere kleine Fehler eingeschlichen, Wiederholungen oder auch inkorrekte Rechtschreibung. Ich bitte, das zu übersehen. Das Fazit dieser furchtbaren Geschehnisse kann eigentlich nur lauten: Hoffentlich lernen wir daraus. Hoffentlich arbeiten Behörden besser zusammen. Hoffentlich wird auch den Behörden durch Staat und Justiz die Möglichkeit der Zusammenarbeit gegeben. Und hoffentlich lassen Ermittler zukünftig mehrere Sichtweisen zu.